So, Ruben, komm vorne, mein Junge.
Okay, also der Gottesdienst wird heute aus zwei Teilen bestehen. Der eine Teil, den ich nehmen wir, und den zweiten der Ivo. Ich freue mich erstmal, hier stehen zu dürfen, und wir wollen den Herrn einen Applaus geben, weil es ist eigentlich alles gesagt. Mit dem Lied The Greatest Day in History, ich habe vorhin gedacht, Halleluja. Der größte Tag in der Geschichte, es ist vollbracht. Ja, es ist vollbracht. Und diesen Tag fahren wir nicht nur heute, den fahren wir immer. Genau. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, weil das Thema so heute ein Stück weit Evangelium und den Dienst sein, was wir als Christen eigentlich so von Jesus gekriegt haben. Und ich will aber als allererstes ganz kurz noch beten. Und dann werde ich einfach ein Stück darüber reden. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, Vater, dass du jeden von hier siehst, dass du uns siehst, unsere Herzen kennst, und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute mächtig in jedem Herzen wirkst, dass du zu uns sprichst, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist, in Jesu Namen. Amen. Genau. Ja, wie komme ich dort rein? Das ist eine sehr schöne Begebenheit. Wieder fahren mit einem guten Freund, der heute auch mit ist, das ist der Marvin. Und er hat mich vor Monaten gefragt, ein, zwei Monaten, Ruben, warum hat Gott eigentlich den Mensch gemacht, wenn er doch sowieso weiß, dass der Mensch böse ist? Und das eigentlich, ja. Und eine gute Frage, ne? Warum macht er den Mensch, wenn er weiß, dass der sowieso, ich meine, kaum waren noch nicht mal fünf Leute auf der Erde, hat der Erste dem Zweiten erschlagen. Und ich meine, es war so viel Bosheit, wo du dich echt fragst, warum schaut sich Gott das alles an? Aber wir können in 1. Mose 3, Vers 8, können wir lesen, dass Gott im Garten wandelte, bei Kühle des Abends, und ich glaube, der wandelte ganz oft dort, weil er hat auch mit Adam geredet, und ich glaube, der Grund, warum Gott uns gemacht hat, ist einfach Beziehung. Und ich will einfach ganz kurz das Evangelium, ja, in kurzen Worten nochmal erklären, auch für die vielleicht neu sind, die es vielleicht noch nicht wirklich gehört haben. Gott hat uns geschaffen aus Liebe, weil er mit uns Beziehung haben will. Und er ist mit Adam und Eva im Garten Eden gewesen, er ist mit ihnen gewandelt, er hat zu ihnen geredet, er hat ihnen Aufgaben gegeben, hat gesagt, hey, benennt die Tiere, ne, bebaut. Und er hat Freude gehabt zu sehen, wie seine Kinder einfach Dinge gestalten, wie seine Kinder einfach einander haben, sich freuen an den Tieren, an der Natur, an all dem, was er geschaffen hat. Was war dann? Dann kam die Sünde, ne? Eine Sache, die sie nicht machen sollten, ne? Eine Sache. Und trotzdem haben sie es getan. Sie haben von der Frucht gegessen, von dem Baum, der in Eden stand, und der Zerbruch war da. Ne? Das Krasse an der Sache ist, das Erste, was Gott gemacht hat, er hat die Schlange zurechtgewiesen, er hat die Schlange verflucht, aber er hat seinen Kindern Schürze gemacht, also die Bibel sagt Schürze, er hat ihnen Kleidung gemacht. Also es musste schon Blut fließen, ne? Da hat ein Tier geopfert. So, und sie mussten nicht mehr nackt sein. Sie mussten dann den Garten verlassen, haben harte Zeiten durchgemacht. Aber die Sünde ist das, was uns den Tod eigentlich gebracht hat, was die Verbindung zu Gott unterbrochen hat. Und die Sünde ist heute immer noch genauso schwer wie damals, nur mit dem Unterschied, dass Jesus gekommen ist, um uns von Sünde zu befreien. Und das ist das, was uns Mut macht. Das ist das, was uns wieder zu Gott schauen lässt und was uns an ihm erfreuen lässt, weil er hat es vollbracht. Als Jesus kam, kam er als Kind in der Wiege machtlos. Er konnte nichts machen. Er wurde als Baby angebetet schon von den Weisen, von den Hirten. Aber er konnte nichts machen. Er war genauso machtlos wie wir als Baby irgendwo auf dem Wickeltisch lagen. Er kam, ist ganz normal wie wir als Kind groß geworden. Er ist in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen mit Papa, Mama, mit Geschwistern. Er hat das Gleiche durchlebt wie wir, nur mit dem einen Unterschied, dass er ganz zeitig schon auf Gott geschaut hat und von Gott im Prinzip sich inspirieren lassen hat. Er hat das Wort studiert, er hat die Tora studiert. Er war schon mit 12 Jahren im Tempel zu finden. Warum mit 12? Weil das damals die Grenze war, wo er rein durfte. Und auch seinen Mund mit aufmachen durfte. Und ich glaube einfach, dass er gekommen ist, weil er uns unendlich liebt. Und dann hat er sich seine Freunde gesucht, hat ihnen gezeigt, wer der Vater ist, hat ihnen die Liebe gezeigt. Er hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben, die Toten auferweckt. Er hat die Aussätzigen reingemacht. Er hat Dinge getan, die wir nicht mehr wissen, dass er sie getan hat, weil in der Bibel steht, er hat so viele Dinge getan, dass die Bücher nicht fassen könnten. Und am Schluss starb er für deine und für meine Sünde, auf dass wir leben können. Jetzt ist für uns die Frage, ja, was ist Sünde? Was ist Sünde? Und ich glaube, das Problem der Sünde ist, dass wir uns der Verfehlungen oft gar nicht bewusst sind. Wir haben vielleicht irgendwann Jesus in unser Leben gelassen. Wir haben Jesus den Raum gegeben, haben gesagt, Jesus, ich nehme dieses Geschenk deiner Vergebung an, komm in mein Herz. Und dann kam er rein, er hat uns von 1, 2, 3, 4, 5 Sachen freigemacht. Und dann sind wir oft an dem Punkt, wo wir ihn nicht mehr so erleben, wie wir ihn erleben wollen. Und was mir bei Reinhard Bonke, der jetzt schon beim Herrn ist, und bei Todd White, der noch mächtig dient, und bei anderen Evangelisten sehr gefällt, ist, dass sie immer wieder sagen, wir sind besessen von Gott. Und das Krasse ist, wenn in der Bibel Menschen besessen waren, dann waren sie besessen von Dämonen und es hat sich gezeigt. Und es hat sich mächtig gezeigt, weil die Dämonen sind ausgerastet. Sie haben Jesus gesehen, sie sind ausgerastet, sie haben manifestiert, sie mussten dann im Namen Jesu ausfahren, aber oft haben sie viel Unheil angerichtet. Und wir, die wir besessen sind von Gott, wenn wir den Heiligen Geist erfahren haben, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, den Heiligen Geist eingeladen haben, wir sollten besessen sein von Jesus und es sollte sichtbar sein. Das sollte so sichtbar sein, dass wir diesen Befehlen, die uns Gott gegeben hat, die nicht nur Ratschläge sind, dass wir sie ernst nehmen. Ich hab mich gestern so gefragt, als ich mich ein Stück weit darauf vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, Herr, was hast du für heute? Und der Heilige Geist hat mir eigentlich so gezeigt, dass er oft über uns traurig ist, dass wir seine Befehle nicht wirklich ernst nehmen. Der hat nie gesagt, wenn ihr einen Kranken seht, dann betet mal ein bisschen in Sprachen leise, dass er vielleicht eventuell den Mut kriegt und dann fragt man, ob er eventuell für ihn beten soll. Nee. Er hat gesagt, geht und heilt die Kranken. Wenn ich zu meinen Kindern sage, geht und kauft Milch, geht zum Supermarkt und die stehen vor dem Regal, Herr, soll ich die Milch nehmen oder nicht? Das ist eine falsche Entscheidung. Uns ist befohlen, die Kranken zu heilen. Uns ist befohlen, den Menschen Freiheit zu bringen. Uns ist befohlen, das Evangelium der Gnade und der Wiederherstellung zu predigen. Und uns ist auch befohlen, unsere Geschwister, und das ist ganz wichtig, das hat mir der Heilige Geist gestern ganz klar gezeigt, unsere Geschwister zu ermahnen, zu ermutigen. Und wenn wir in Süchten oder in Gebundenheiten festhängen, weil unser Herz nicht davon losgelassen hat, dann müssen wir die Dinge ablegen. Und dann müssen wir lernen, die Sünde zu verabscheuen. Gott möchte uns mit Kraft, mit Autorität stärken. Der Heilige Geist wohnt in uns, für die, die Jesus angenommen haben, für die, die den Heiligen Geist eingeladen haben. Aber wir müssen darauf reagieren, was er an uns tut. Und ich liebe es, wenn ich Menschen sehe, die krank sind, weil ich weiß, dass Gott sie heilen will. Weil es ist vollbracht, es ist bezahlt. Es ist so, als wenn ich 5.000 Euro Schulden hätte und es kommt einer und bezahlt. Ich werde nicht immer wieder zu dem gehen und sagen, ach, bitte bezahl. Da wird denken, hallo? Warum soll ich was bezahlen, was ich schon lange bezahlt habe? Und genauso ist es. Jesaja 53 sagt ganz klar, er trug unsere Schuld, er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schmerzen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind es. Das ist ein Zustand, der oft noch nicht wirklich sichtbar ist, aber das Wort Gottes hat immer recht und das sagt, wir sind geheilt. Und das sind Dinge, die mein Herz zutiefst berühren. Und ich habe gestern erst gedacht, die Frage, wenn wir vor Kranken stehen, soll ja nicht sein, Herr, willst du ihn heilen? Sondern die Frage sollte sein, Herr, öffne sein Herz. Unser Gebet sollte sein, Herr, öffne sein Herz, dass er das empfängt, was du vor 2000 Jahren getan hast. Das sollte unser Gebet sein. Wenn wir unterwegs sind, ich sag bewusst unterwegs im Alltag, weil so oft sind wir nicht mehr auf der Straße, weil uns einfach die Zeit oft fehlt. Aber wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, dann bete ich oft, Herr, schenk uns die Situation. Und Gott schenkt die Situationen, wo wir für Kranke beten dürfen, wo wir Leute in Freiheit führen können. Und es gab ein Mädchen, hat mich zutiefst berührt. In Blauen war das, habe ich schon mal erzählt, das Zeugnis. Es kam unter Tränen auf uns zu. Und ich habe sie einfach nur gefragt, was möchtest du? Was würdest du machen, wenn Gott deinen Wunsch erfüllen würde? Und sie hat gesagt, ich würde ihn fragen, ob ich nochmal ganz neu anfangen kann. Sie hat ihr Leben auf der Stelle Jesus gegeben und hat neu begonnen. Wir dürfen unsere Sünde, unsere Altlasten ablegen. Dürfen sie ans Kreuz bringen. Jesus hat für uns gelitten, auf dass wir heil sind, auf dass wir frei sind von Sünde. Und wir müssen lernen, die Sünde zu verabscheuen. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Wir müssen lernen, in seinen Wegen zu gehen. Und dann werden wir die Dinge erleben. Markus 16 sagt, dass uns die Dinge folgen werden. Da steht nicht drin, ihr werdet von früh bis abend darum betteln, die Dinge zu empfangen, sondern da steht drin, die Dinge werden euch folgen, denen, die glauben. Und wenn ich im Wort Gottes lese, dass der Geist Gottes auf Erden wandelt und guckt, die Augen des Herrn schauen, ob sie Glaube finden, dann sage ich, die Augen sollen bei mir und bei euch stehen bleiben und sollen sagen, Halleluja, hier ist einer, der glaubt. Genau dort müssen wir hin. Genau das ist das Herz Gottes. Und wenn wir diesen Glauben praktisch umsetzen, die unsichtbare Welt wird darauf reagieren. Weil der Teufel sieht, hat er Zweifel, hat er Angst oder hat er Glaube? Wenn wir Glaube haben, dann kann der Feind auf der Stelle fliehen, weil er genau weiß, der Glaube, der hat, das ist die Kraft, die mich überwunden hat. Ich kann nichts mehr tun. Der Teufel ist entmachtet, es ist vollbracht. Wir erleben das immer wieder, dass auch Christen sagen, kannst du mal für mich beten? Und dann betest du für den, dann bist du kaum fertig, ja, danke. Und dann bin ich oft noch nicht mal dazu gekommen zu fragen, ja, was denn, ist jetzt dein Problem mit deinem Bein gelöst oder ist der Schmerz gegangen? Es ist oft so viel Unglaube da. Wir glauben, dass Gott uns ein Stück weit eventuell berühren könnte, dass Gott uns eventuell vielleicht ein bisschen Besserung schenkt. Aber Jesus ist nicht halb gestorben am Kreuz auf Golgatha. Er ist nicht ein bisschen gestorben. Er ist ganz gestorben. Er hat jede Schuld, jede Sünde, jede Krankheit und jeden Schmerz auf Golgatha getragen, auf das wir leben dürfen. Jeden. Und es ist einfach für mich sehr ermutigend zu sehen, wie die Dinge geschehen. Aber ich möchte vielmehr, dass die Dinge nicht nur durch Einzelne geschehen, sondern dass sie durch jeden von uns geschehen und dass jeder von uns darüber Zeugnis gibt. Wenn wir von den Dingen erzählen, die wir mit Gott erleben, dann wird unser Herz aufblühen und der Geist Gottes wird in uns sich freuen und wir werden immer mehr seine Gegenwart erleben. Aber lasst es nicht zu, dass Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns von dem Fokus abbringen. Der Heilige Geist hat mir in meiner Vergangenheit so viele Dinge aufgezeigt, die versucht haben, die erste Liebe zu klauen. Das war Sport, das war Geschwindigkeitsrausch, das waren sämtliche Götzen, die sich versucht haben, in mein Leben zu stellen. Und ich durfte die Dinge aus Gnade durchschauen, und ich durfte gegen sie ankämpfen. Und ich durfte sie rausschmeißen. Und ich weiß, dass das Evangelium die letzten Jahre oft bequem gepredigt wurde. Es wurde oft nicht auf Sünde hingewiesen. Aber der Heilige Geist hat mir gestern Abend ganz klar gezeigt, dass wir dort drauf reagieren müssen. Wenn Dinge in unserem Leben sind, wenn in unserem Leben der erste Platz die Arbeit ist oder die Familie oder andere Dinge und nicht wirklich er, dann dienen wir einen falschen Gott. Wir wollen Jesus dienen mit all dem, was wir haben und sind. Und wir müssen lernen, unser Herz für ihn freizuhalten. Und dann werden uns die Dinge folgen, wie Markus 16 das sagt. Und dann brauche ich mich nicht zu sorgen um meinen Morgen, sondern Jesus sagt, er kümmert sich darum. Jesus hat gesagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Also sorgt euch nicht, sondern schaut auf mich und geht und tut die Dinge. Und wir als Leib Christi müssen bereit sein, die Dinge zu tun, unsere Nachbarn zu sehen, sie einzuladen. Ich war jetzt ein paar Tage auf dem Bauernhof, Urlaub machen mit Familie in Bayern. Und die Bäuerin und der Bauer, die waren katholisch. Und ich wusste nicht, warum ich ein Buch von Derek Prinz mitgenommen hatte. Weißt du nicht, wie Gott dich liebt oder so ähnlich? Oder wie wertvoll du Gott bist? Ich wollte das Buch eigentlich überhaupt nicht lesen, aber ich habe es einfach aus dem Schrank gezogen, nimm es mit. So. Und da habe ich mich mit den Bauern unterhalten. Und der Heilige Geist sprach zu mir, schenk dir das Buch. Und ich durfte dann für die Frau beten. Die hat es mit den Beinen. Ich durfte dem Mann das Buch schenken. Und sie haben sich noch über das Buch bedankt. Und sie waren echt ergriffen von der Liebe Gottes. Und genau das ist unser Auftrag. Wo immer wir sind, wir verkündigen unseren Jesus, der für jeden bezahlt hat, der jeden liebt. Und der nicht auf die Schuld sieht, sondern der uns durch das verbrachte Werk am Kreuz, durch Jesus Christus sieht. Aber wir müssen uns trotzdem gegenseitig die Sünden beichten. Das haben die ersten Jünger gemacht. Sie haben sich die Sünde bekannt und haben Heilung erfahren. Und dort müssen wir wieder hin. Wir müssen dorthin, dass wir Sünde in unserem Leben nicht schmoren lassen, sondern dass wir sie im Keim ersticken. Auf dass wir auf Jesus schauen und die Verbindung rein ist und dass die Vollmacht Gottes mit jedem von uns ist. Auf dass wir die gleichen Dinge wie Jesus sehen und größere. Denn er hat es uns verheißen. Genau. Das jetzt zu dem ersten Teil und den zweiten wird jetzt Ivo machen.
Ich möchte dir sagen, wer auch immer du bist, Gott ist nicht hier, um dich zu richten wegen irgendwas, sondern Gott hat immer das Ziel vor Augen, dass wir in Freiheit leben. Immer. Egal, was er tut in unserem Leben, auch wenn er manchmal streng mit uns umgeht, das Ziel ist immer Reinheit, Freiheit, Liebe, Frieden, Freude und das, was er einfach alles tun möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, für jeder, für dich, für mich. Er liebt dich und er möchte eine Beziehung haben mit dir, so wie Ruben das gesagt hat. Genau, um Heilung soll es auch ein bisschen gehen. Wir wollen danach für Menschen beten, die krank sind. Und ich möchte ein bisschen über die Grundlagen reden von Heilung. Dass Heilung ein Geschenk ist. Dass Heilung das ist, was Gott sehr auf dem Herz brennt. Dass Heilung, alles spricht über Heilung. Allein wie Gott der Mensch geschaffen hat, früher vor dem Sündenfall. Es gab keinen Tod, es gab keine Krankheit, es gab gar nichts. Ne? Und allein die Tatsache, dass Gott jeder von uns ein Immunsystem gegeben hat, ist die Tatsache, dass Gott uns beschützen möchte vor Krankheiten. Und wenn wir krank werden, dass er uns heilen möchte. Psalm 103, Vers 2 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir lassen heute viel die Bibel sprechen, weil die Bibel bringt Glauben in unserem Herzen. Die Bibel ist das Buch, was wirklich Gott beschreibt. Oft ist es so, dass wir Erfahrungen machen, die unser Bild über Gott bilden. Erfahrungen, die zu Traditionen werden, die danach zu Festungen werden, sagt die Bibel in unserem Kopf, dass uns dazu bewegt, dass wir von Gott denken, er ist einer, der nur erwartet, er ist einer, der straft, er ist einer, der immer wieder nur mich fordert und überfordert. Aber die Bibel sagt, nee, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der all deine Sünden vergibt. Egal, was du getan hast in deinem Leben, vom Kreuz von Jesus kannst du Vergebung erfahren. Du kannst Heilung erfahren. Denn er ist es auch, der all deine Gebrechen heilt. Das Ziel Gottes, Heilung. Leider sehen wir das nicht in dieser Welt. Leider sehen wir das nicht oft in Gemeinden, in unserer Gemeinde. Warum? Was sind die Gründe dafür? Ich habe nicht alle Antworten. Und ich stehe da, ich habe ganz viele Fragen noch. Aber vor 6 Jahren ungefähr stand ich hier in einer Reihe, als Leute aufgefordert worden sind, nach vorne zu kommen, die noch nie, oder Leute, durch die Gott noch nie jemand geheilt hat. Ich hatte viel gebetet für Leute und nichts ist passiert, weil ich hatte einfach das Verständnis nicht gehabt. Das Verständnis war, Gott, wenn du willst, dann kannst du ihn heilen. Aber wisst ihr, dieses Gebet ist beantwortet worden früher, als ein Aussätziger auf Jesus zukam und sagte, beugte sich unter und sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und er sagte, ich will. Ich will. Ich will. Die Bibel sagt, dass jeder, der auf ihn zukam, geheilt wurde. Dass er niemand abgewiesen hat. Niemand, kein einziger Mensch. Aber wie gesagt, durch die Erfahrungen, die wir machen, wir sehen, dass lieben Menschen sterben, jung. Wir sehen, dass Krankheit sich ausbreitet bei verschiedenen Leuten. Und das macht irgendwas in uns drinnen. Und wir fangen an zu zweifeln an diese Aussagen, weil wir die Antwort nicht sofort kriegen, weil wir oft nicht bereit sind, bis ans Ende zu gehen, bis ans Ende zu kämpfen. Es bleiben viele unbeantwortete Fragen. Und das Problem, was oft passiert, ist folgende. Ich lese in Matthäus 22, 23 bis 29. Am derselben Tage traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gäbe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun, in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Man fragt sich, was hat mit Heilung zu tun? Eine Geschichte, Erfahrungen, die diese Sadduzäer gemacht haben. Es kann keine Auferstehung geben, weil wir das so erlebt haben. Wir haben es erlebt, unter uns gab es diese Leute und die haben ihre Tradition in ihren Köpfen festgesetzt. Und Jesus kommt und sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Deswegen irrt ihr. Und deswegen irren wir oft in unseren Erfahrungen. Wenn irgendwas passiert, baut sich diese Tradition in unseren Gedanken, in unseren Emotionen. Wenn wir was erleben, wenn wir anderen sehen, die was Schweres durchleben. Und das Erste, was diese Tradition macht bei uns, Gott will nicht. Gott wollte nicht. Aber wenn Gott nicht für alle das will, wie wollen wir sicher sein, dass er das für einer will? Wenn wir für jemanden beten. Das hat mir sehr geholfen vor diese 6 Jahre, als ich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ich nicht glaube, dass Gott das möchte und dass er von mir Glaube erfordert, damit was geschieht, damit das, was schon geschehen ist, Realität wird und das Leben von demjenigen, für den ich bete. Wenn ich nicht glaube, dass er das für alle will, wie kann ich für jemanden mit Glauben beten? Niemals. Und Jakobus 5,16 sagt uns das, oder 5,13,14, wo steht über das Gebet der Älteste, ne? Es ist nicht das Gebet der Älteste, der die Menschen heilt, sondern das Gebet des Glaubens, der den Menschen heilt, ne? Diese Glauben freizusetzen, ist das, was die Menschen frei macht. Diese Glauben, diese Verbindung mit das, was Gott schon getan hat am Kreuz. Das, was wir gesehen haben bei Petrus und bei Johannes, als die am Tor standen und dieser Mann, der gelähmt war von seinen Geburt an. Und die haben ihn hochgehoben, Kraft kam in seinen Beinen, im Namen Jesu, steh auf. Und danach wurden sie gefragt, wie habt ihr das geschafft? Und er sagte 2 Sachen. Der Name Jesu und der Glaube in dem Namen Jesu. Diese 2 Sachen haben ihn von euch dazu bewegt, dass er Kraft wieder in den Beinen bekommt. Die 2 Sachen. Der Name Jesu und der Glaube in dem Namen Jesu. Genau. Und so unsere Erfahrungen durch die Jahre. Sieht, das ist im Alten Testament auch oft gewesen, dass die Menschen, die mit Mose gelebt haben und die mit Josua danach ins verheißene Land reingekommen sind, da steht, dass die Menschen, die zusammen mit ihm gelebt haben, die folgten Gott. Und danach kommt eine Generation und Generation und Generation und alles flacht ab. Die haben nicht mehr nachgefolgt, die sind nicht mehr die Wege Gottes gegangen, gab Schwierigkeiten in deren Leben, kam Krankheit, Tod und alles Mögliche, weil die nicht mehr Gott nachgefolgt sind. Und es gab immer wieder Menschen, wo Gott das wiederhergestellt hat und die Menschen, die mit denen gelebt haben, haben die Sachen erlebt. Und als diese Menschen gestorben sind, dann flachte das immer mehr ab. Und das werden wir jetzt auch sehen. Schaut, die Grundlage für die Heilung. Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ich habe immer wieder diese Stelle studiert, mit meiner Bibel geguckt, was steht Krankheit wirklich oder steht Leid, und eigentlich steht Krankheit oder Kummer. Und man kann sagen, okay, in Bezug auf vielleicht auf die Sünde sind wir geheilt worden. Aber Matthäus 8, der diese Bibelstelle komplett übernimmt, als erfüllte Bibelstelle im Neuen Testament, schreibt, Matthäus 8, Vers 16 und 17, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Ich habe mich so gefreut, als ich das im Neuen Testament gesehen habe und das genau auf Krankheit bezogen ist. Für die Sünden hat er auch bezahlt, als er sein Blut vergossen hat. Genau. Aber Jesaja 53, Vers 4 deckt sich komplett 1:1 mit Matthäus 8, wo es steht, dass wirklich er die ganzen Krankheiten genommen hat. Es war wie eine Pfand, weil Jesus war noch nicht am Kreuz, aber er hat die Krankheiten genommen. Aber dann geschah im zweiten Teil, was danach mit der Kreuzigung und Auferstehung kam, Jesaja 53, 5, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Unsere Sünden an diesem Kreuz, wichtigste für uns als Menschen. Weil irgendwann wird jeder von uns sterben. Deswegen ist das Nummer eins. Die Sünden müssen vergeben werden durch das Blut von Jesus Christus. Aber damit Menschen sehen, dass es Gott gibt, hat Gott es die Gemeinde beauftragt, die Kranken zu heilen, damit die das zeigen, dass es einen Gott gibt. Ruben hat es erwähnt, Markus 16, wo steht diese Zeichen. Heilung ist ein Zeichen und keine Belohnung. Es ist nicht Belohnung auf das, oh, du hast fein wunderbare Sachen gemacht, ich bete für dich jetzt, sondern es ist ein Zeichen, dass es Gott gibt. Für die Ungläubigen steht es da. Für Leute, die an Jesus nicht glauben, weil die sich sagen, okay, gibt's denn nicht, kann ich nicht beweisen. Aber wenn du erlebst Heilung oder anderen Sachen erlebst, Frieden im Herzen oder was auch immer, Gott hat so viele Möglichkeiten, sich den Menschen zu zeigen, dann weißt du es, dass es einen Gott gibt. Und dass dieser Gott es gut meint mit dir. Er hat uns unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Interessant bei dieser Bibelstelle, dass Wunden nicht im Plural steht, sondern im, was ist das Gegenteil von Plural? Einzahl, genau. Dass Jesus so sehr misshandelt wurde, dass in Jesaja 52 steht, dass sein Gesicht so aussah, so schlimm aussah, dass man nicht erkennen konnte. So geschlagen, so misshandelt. Warum? Hätte er einfach nicht direkt festgenommen worden, die Nagel in die Arme und in die Beine reinstechen lassen, und sterben für die Sünden. Aber Jesus hat so viel mehr getan, als nur unsere Sünden zu vergeben. Hier ein paar Bibelstellen, dass wirklich Christus die Sünden und die Krankheiten am Kreuz getragen hat. Beziehungsweise, wir haben angefangen mit dieser Bibelstelle, dass wir denken sollen an unseren Herrn, der all unsere Krankheiten heilt und all unsere Sünden vergibt. Damit das fest wird, damit das bewiesen wird, dass er Gott ist, muss er auch alle Krankheiten heilen, oder? Und alle Sünden vergeben. Matthäus 12, Vers 15. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Matthäus 14, 14. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Wieder alle. Matthäus 15, Vers 30. Und es kamen große Volksmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele anderen bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie. Lukas 6, 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren. Denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Lukas 9, 11. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus ist gestorben, auferstanden. Jetzt ist die Gemeinde sein Leib. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun und wird noch größer als diese tun. Jetzt ist an der Gemeinde zu wachsen in das, was Gott für jeder von uns vorbereitet hat. Überall, wo wir sind, dass wir wissen, dass jeder, der mit Gott, der Gott in seinem Herzen trägt, der Heiligen Geist in sich hat, dass er weiß, durch seine Hände können Menschen geheilt werden. Und schaut, die Aposteln, die ersten Jünger Jesu, erlebten das auch. Apostelgeschichte 5, Vers 16. Da war Jesus schon auferstanden zu der Zeit, der Heilige Geist war schon auf der Erde gekommen, am Pfingsten. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden geheilt. Und wir sehen das Gleiche, wir kennen das aus der Kirchengeschichte, das Gleiche, was wie bei Josua, die Leute, die Josua kannten, die gingen mit Gott. Und die Leute, die Jesus kannten, die seine Jünger kannten, wandelten in das, was Gott gesagt hat oder was Jesus gesagt hat und wie Jesus gelebt hat. Und danach sehen wir wieder, die Kurve geht nach unten. Die Traditionen kommen, unsere Erfahrungen kommen und die Kraft Gottes nimmt ab. Aber Gott hat versprochen, dass es nicht nur das zur Ernte gibt es einen Frühregen und es gibt einen Spätregen. Und auf den Spätregen warten wir. Ich glaube daran, dass Gott ganz viele einzelne Leute braucht, kleine Leute, von denen niemand was weiß. Leute, die nicht im Fenster zu sehen sind, Leute, die nicht im Internet zu sehen sind, Leute, die von denen niemand weiß, wer sie sind. Ich glaube daran, dass diese Leute so wandeln werden wie Jesus. Und ich glaube, dass du und ich, dass wir auf diese Art und Weise mit Jesus wandeln können. Und wenn jemand uns fragt, wenn die sehen, dass Heilung und anderen Sachen erlebt werden und fragen, wie heißt du, wer bist du? Wir werden da sein und sagen, mein Name ist nicht wichtig. Jesus Christus ist der Einzige, der besonders ist und der wichtig ist.
Dazu möchte ich ein ganz kurzes Zeugnis noch geben. Ist vielleicht ein halbes Jahr her, waren wir in Aue auf dem Markt beim Brunnen, also auf dem Postplatz. Dort haben wir eine Genehmigung gekriegt, dort durften wir. Dort, wo die ganzen Leute sind, dort durften wir stehen. An dem anderen Platz, wo niemand war, durften wir nicht. Auf alle Fälle standen wir dort und da war einer, der kam schon immer zu uns und hat einfach mit seinem Wort einfach ein bisschen zugehört, was wir so machen, Musik und so. Und er hat es mit der Arillis-Ferse. Und ach, schon seit Jahren, sagt er, passt eigentlich nicht. Seit Jahren ist auch Heilung bei Jesus immer noch aktuell. Und wenn du möchtest, beten wir für dich. Und der hat dort Heilung erfahren in seiner Ferse. Und das ist genau, wie es der Ivo gesagt hat. Die anderen haben das gesehen. Und da saß eine Frau gegenüber, die hatte Rückenprobleme. Und die hat gesagt, ey, da kannst du ja auch gleich für mich beten, weil mein Rücken ist auch kaputt. Dann haben wir für den Rücken gebeten, dann war der Rücken heil. Dann hat sie gesagt, das ist doch gleich noch die Knie. Ne? Und da haben wir dort an dem Brunnen, ich glaube, 4 oder 5 Heilungen erlebt. Einfach, weil die Menschen das gesehen haben und das auch wollten. Und genau das ist das, was bei Jesus war. Nur mit dem Unterschied, dass es dort 5 waren und bei Jesus waren es Hunderte, die ihm gefolgt sind. Und das ist der Unterschied. Aber die Kraft Gottes ist die gleiche vor 2000 Jahren so wie heute. Denn der gleiche Geist, der in Christus geherrscht hat, gewohnt hat, der ihn beherrscht hat, wohnt in uns und möchte durch uns die gleichen Dinge tun.
Amen. Gucken, ob man da auch was dazu sagen. Die Geschichte von Lukas 18, 1 bis 8. Lest mal dich schnell. Haben wir noch ein paar Minuten da. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich von keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in einer Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seine Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Hier sehen wir das Wort Recht oft. Und Jesus sagt, schaut, was der Richter sagt. Die Frau sagt, gib mir mein Recht. Und wir haben gesehen, dass Heilung Recht ist. Dass Gott uns so viele Sachen geschenkt hat, die zu unser Recht geworden sind. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil einer leiden musste, damit dieses Recht uns zugeschrieben wird. Und dann sagt Jesus, schaut, was diese Witwe gemacht hat. Schaut, was dieser Richter gemacht hat. Schaut. Ne? Und interessant ist, wenn diese Witwe irgendwann aufgehört hätte und gesagt hätte, Witwe, schwächste Frau damals in der Gesellschaft. Ne? Kein Mann, der sie versorgt, niemand da. Und trotzdem pocht sie auf ihren Recht. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott sagt, ja. Und es gibt so viele Geschichten in der Bibel, haben wir jetzt die Zeit nicht, wo Menschen einfach bis auf Äußersten bereit waren zu gehen, was ihren Ausdauer angeht, um von Gott das zu empfangen, was deren zusteht. Und dann schließt er, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Glauben ist oft einfach Ausdauer zu haben in etwas und nicht aufgeben zu wollen. Amen.